Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Manchmal sind die Reaktionen an den Finanzmärkten gar nicht so leicht zu verstehen. Zum Beispiel, wenn frische Daten zeigen, dass viele Menschen einen Job haben oder zumindest mehr als befürchtet. Eigentlich ist das ja eine gute Nachricht. Warum das Finanzprofis aber eher besorgt, das ist ein Thema dieser Sendung. Und außerdem in den nächsten 25 Minuten ein Blick auf den Prager Europagipfel, wo es natürlich auch um Rezessionsängste und hohe Energiepreise geht. Wir sprechen mit einem Betriebsarzt über kältere Büros in Zeiten des teuren Heizens. Wie arbeitet es sich eigentlich bei 18, 19 Grad? Und wir schauen in den Nahen Osten, wo die Plattform Booking.com Unterkünfte in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland kenntlich machen wollte, mittlerweile aber einen halben Rückzieher gemacht hat. Es war gar nicht so einfach, alle Staats- und Regierungschefinnen und Chefs auf das sogenannte Familienfoto zu bekommen. Vertreter aus über 40 Ländern tagen gestern und heute in Prag. Es geht und ging ums Reden, ums Netzwerken, um Signale der Einigkeit gegen Russlands Machthaber Wladimir Putin. Klaus Remme beobachtet den Europagipfel für uns vor Ort in Prag. Herr Remme, heute geht es um etwas konkretere Dinge, nicht mehr so sehr um Symbolik wie gestern. Aktuell spricht der Bundeskanzler. Wie konkret wurde es heute denn?
Herr Hammer, ich wünschte, wir hätten ein paar Minuten später reden können, denn dann könnte ich Ihnen mehr erzählen. Aber die Pressekonferenzen sowie die Veranstaltung dann insgesamt heute, das Ganze hat sich vom Ablauf her in die Länge gezogen. Diese Pressekonferenzen haben praktisch vor wenigen Minuten begonnen und laufen zeitgleich. Es sind ja zwei unterschiedliche Veranstaltungen. Wie Sie sagten, gestern über 40 Staats- und Regierungschefs und Olaf Scholz begann mit seinen ersten Worten mit dieser Veranstaltung, also der Gründung der neuen europäischen politischen Gemeinschaft. Wir hatten ihn öffentlich noch nicht dazu eine Bewertung abgeben hören. Er hatte gesagt, das ist ein gutes Forum, wir wollen es fortsetzen. Deutschland habe die Einladung angenommen im Frühjahr in Moldau an einem zweiten solchen Treffen teilzunehmen und kam dann auf die heutigen Beratungen. Im ersten Teil ging es um die Ukraine, sehr politisch geprägt. Das achte Paket der Sanktionen wurde noch einmal kurz in Erinnerung gerufen. Das ist ja gestern in Kraft getreten. Und dann ging es um das Thema Energie. Die Einigkeit, dass die Preise zu hoch sind, die überrascht nicht, dass man mit Lieferanten wie Norwegen, aber auch den Vereinigten Staaten als verlässliche Energielieferanten reden muss, um diese Preise möglicherweise in einen Korridor zu bringen, der tolerabel ist. Auch das überrascht nicht. Das war Teil eines Vorschlags von Ursula von der Leyen als Vorlage für diesen Gipfel heute. Einzelheiten darüber hinaus muss ich im Moment schuldig bleiben.
Das ist die internationale Ebene. Auf nationaler Ebene verspricht der Bundeskanzler ein Entlastungspaket in Höhe von 200 Milliarden Euro. Er nennt das Doppelwumms. Wie kommt das in Prag an? Wie ist das angekommen?
Na ja, da vermischen sich eben nationale und EU-Aspekte dieser Energiepolitik, die nach Meinung vieler gemeinsam entworfen muss. Es muss eine gemeinsame Antwort geben, um die Folgen für Verbraucher akzeptabel zu halten. Das sind sie momentan nicht. Und deshalb haben die deutschen Pläne für eine Entlastung der deutschen Bevölkerung, auch der deutschen Industrie, für Unruhe gesorgt. Da wurde von möglichen Marktverwerfungen gesprochen, von Preisverzerrungen. Da gab es offene Kritik von Nachbarn wie Polen, vielleicht etwas höflichere Kritik eingepackt in Besorgnis darüber, was ein solches Paket für Folgen hätte und hätte. Trifft es doch, Herr Hammer, denn ein Problem ist ja, dass wir einfach noch nicht genug wissen über die Pläne der Bundesregierung. Die weist ja immer wieder darauf hin, dass hier nicht von einem fixen 200-Milliarden-Paket gesprochen werden kann, sondern allenfalls von einer Maximalgrenze, was diese Entlastung angeht, die dann auch nicht für ein Jahr geplant ist, sondern für 3 Jahre. All diese Einzelheiten sind ja nun wichtig, um sie in Relation zu setzen zu beispielsweise dem Bruttoinlandsprodukt von Nachbarländern, und so die Klage und die Sorge zu untersuchen, ob sie gerechtfertigt ist, dass Deutschland hier über die Maßen finanzielle Muskeln national spielen lässt.
Klaus Remme in Prag, er beobachtet das weiterhin für uns und was der Bundeskanzler in Prag auf der Pressekonferenz verkündet hat. Das hören Sie natürlich auch in den Nachrichten hier im Deutschlandfunk und in der Sendung Informationen am Abend ab 18.10 Uhr. Vielleicht haben auch Sie einen Brief von Ihrem Arbeitgeber bekommen oder einen Hinweis im Intranet gesehen. Viele Unternehmen wollen in den kommenden Monaten Energie sparen und viele Büros nur noch auf maximal 19 Grad heizen. Außerhalb der regulären Bürozeiten kann es noch kälter werden. Alles eine Reaktion auf die hohen Energiepreise und knappe Rohstoffe. Aber wie arbeitet es sich eigentlich bei 19 Grad? Ist das zu kalt? Darüber habe ich vor der Sendung mit Wolfgang Panther gesprochen. Er ist Mediziner und der Präsident des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werksärzte. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie warm es bei ihm gerade ist.
Also bei mir ist eine Temperatur zwischen 20 und 21 Grad. Ich muss dazu sagen, ich bin im Büro kein sitzender Mensch, sondern ich bewege mich relativ viel im Büro.
Heute Morgen saß ich im Homeoffice und da hatten wir gerade zu Hause gelüftet. Meine Hände waren kalt und irgendwie konnte ich nicht so gut auf der Tastatur tippen wie sonst in dem Moment. War es damit zu kalt für gute Arbeit in dem Moment?
Das ist sicher ein wichtiger Punkt, wenn Sie an der Tastatur arbeiten, insbesondere wenn Sie vielleicht eher noch Computer-Aided Design oder ähnliche Dinge machen, wo Sie sehr konzentriert an dem Computer arbeiten müssen, dann ist sicherlich die Handwärme ein wichtiger Punkt.
Viele Büros sollen ja in den kommenden Monaten maximal 19 Grad warm werden. Sie haben es gerade schon angedeutet. Bei welchen Jobs können diese 19 Grad zum Problem werden?
Ich hatte eben schon gesagt, wenn es um feinmotorische Tätigkeiten geht, dann wird das schwierig werden. Das ist aber auch teilweise in der Produktion schon so. Wenn Sie sich bewegen können und selbst da auch ein Stück Wärme dadurch erzeugen, dann ist sicherlich in den meisten Bereichen das Thema 19 Grad kein Problem. Aber denken Sie an Leitstände, denken Sie an Kommandozentralen, wo man gebunden ist an den Bildschirm und nicht sich im Raum bewegen kann. Da denke ich, da können Probleme auftreten. Und noch eines muss man auch berücksichtigen. Es gibt Menschen mit Vorerkrankungen, zum Beispiel aus dem rheumatischen Formenkreis. Die sind besonders kälteempfindlich. Auch daran muss man denken. Und ich glaube, das wird ähnlich wie bei der Corona-Pandemie auch so sein, dass die Betriebe dann auch versuchen, individuelle Lösungen dafür zu finden.
Jetzt sind kalte Hände bei Feinmotorik die eine Sache. Es geht aber natürlich auch ums Wohlbefinden. Wie wichtig ist es denn, dass ich als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin mich wohlfühle? Oder anders gesagt, wenn ich mich wegen der falschen Temperatur nicht so gut fühle, arbeite ich dann schlechter?
Leistungsfähigkeit ist mit Wohlbefinden eng verknüpft. Gerade wenn es um zum Beispiel konzentrierte geistige Tätigkeiten geht, wenn ich mich da nicht wohlfühle, dann wird auch der geistige Output geringer sein. Also es geht auch gerade bei dem Thema Wohlfühltemperatur um das Thema Leistungsfähigkeit und Output.
Gibt es überhaupt die perfekte Temperatur für Leute im Durchschnitt oder kommt es da sehr aufs persönliche Empfinden an?
Ganz sicher gibt es keine perfekte Temperatur. Die meisten Menschen werden eine Wohlfühltemperatur haben, irgendwo zwischen 21 und 22 Grad. Es wird sicher auch Menschen geben mit 20 oder vielleicht auch jemand mit 23. Es gibt sehr große individuelle Unterschiede. Das wissen Sie aus der Familie. Der eine sagt, es ist zu warm, der andere sagt, mir ist zu kalt. Also das ist sicherlich sehr individuell geprägt.
19 Grad, diese angestrebten 19 Grad und Wohlfühlen haben Sie jetzt gerade nicht genannt. Was folgt denn jetzt daraus aus Sicht des Betriebsarztes? Sollen Behörden und Unternehmen dann doch mehr heizen oder sollen wir uns einfach wärmer anziehen und vielleicht einen Handschuh anziehen im Büro?
Also der erste Punkt ist sicherlich warm anziehen. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Der zweite Punkt ist aus unserer Sicht individuelle Lösungen finden, also berücksichtigen, wenn Menschen Vorerkrankungen haben. Berücksichtigen aber auch die Tätigkeit. Es wird sicherlich eine Fülle von Tätigkeiten geben, da ist das unkritisch und unproblematisch. Aber es wird eben die eine oder andere Situation geben, wo man individuell handeln muss. Dafür würden wir sehr plädieren. Und das, glaube ich, ist auch im Sinne der Volkswirtschaft sinnvoll, das Thema Leistungsfähigkeit erhalten.
Jetzt schauen wir mal in den nächsten Sommer. Ja, im Moment fröstelt's viele, aber im nächsten Sommer wird's warm und da werden viele Arbeitnehmer nicht mehr frieren, sondern schwitzen. Klimaanlagen verbrauchen auch sehr viel Energie. Was sagen Sie als Betriebsarzt? Wann sind zu warme Büros ungesund? Wann leidet die Leistung? Und brauchen wir langfristig im Sommer mehr Klimaanlagen?
Ich glaube, wir brauchen zunächst mal ein gutes Bauen. Ein Bauen, das zum Beispiel Abschattungen fördert. Wenn ich mir so manches Berliner Ministerium anschaue, was neu gebaut worden ist, ist das Thema Abschattung nicht genügend berücksichtigt worden. Bodentiefe Fenster ist eine tolle Sache, führt aber dazu, dass die Erwärmung des Raumes enorm zunimmt. Also ich glaube, wir müssen eben nicht nur an Klimaanlagen denken, sondern insbesondere, was können wir im Sinne der natürlichen Abschattung oder auch der baulichen Abschattung, was können wir da tun? Da glaube ich, da ist ein enormes Potenzial.
Herr Dr. Panther, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Ja, ich danke Ihnen.
Wolfgang Panther war das Präsident des Bundesverbandes der Betriebsärzte. Seit 1967 hält Israel das Westjordanland besetzt. Selbst Israel behandelt das Gebiet nicht als Kernland, hat es nie annektiert. Fast alle Länder dieser Welt lehnen die Besatzung ab. Diese verstößt gegen das Völkerrecht. Dennoch ist es längst eine Realität, dass Hunderttausende Israelis jenseits der sogenannten grünen Linie im Westjordanland leben. Und natürlich gibt es dort auch Hotels und Pensionen. Buchungsplattformen wie Booking.com stellt das vor eine Frage. Sollten sie kenntlich machen, wo sich die Unterkünfte befinden? Booking.com plante das, dann gab es einen großen Protest in Israel und einen halben Rückzieher durch Booking.com. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
My name is Lital. Mi casa es tu casa. Habayit sheli u habayit shelchem.
Wer bei Lital Eisenburg in ihre Pension Mi casa tu casa das Gästezimmer bucht, hat das Gefühl, in Mexiko zu sein. Die Wände, die Bettwäsche, die Möbel, kräftige Rot- und Lila-Töne bestimmen die Farbgebung. Und Mexikos bekannteste Künstlerin Frida Kahlo lächelt von den Kopfkissen.
I'm an Israeli, but my heart is a Mexican.
Sie ist Israelin, im Herzen aber Mexikanerin, sagt sie. Und das hat einen Grund. Lital Eisenburg lebte mit ihrer Familie mehr als 2 Jahrzehnte in Mexiko. Nach ihrer Rückkehr nach Israel wollte sie den Touristen in ihrem Apartment in Weret Jericho nahe dem Toten Meer mexikanisches Flair vermitteln, was lange funktionierte, nun aber der Einschnitt.
Before we had tourists coming here almost every day.
Wir hatten hier fast jeden Tag Touristen. Für uns war es sehr gut. Als Rentner war es viele Jahre lang unsere einzige Einnahmequelle. Aber schon durch die Diskussion spüren wir den Rückgang, mindestens um die Hälfte.
50% drop.
Die Diskussion, die Zohar Eisenburg, Litals Mann, beschreibt, ist die Ankündigung der Reisewebsite Booking.com, die kleine Pension mit einem Reisewarnhinweis zu versehen. Denn Weret Jericho ist eine Siedlung mitten im von Israel besetzten Westjordanland. Für Booking.com laut eigener Ankündigung ein umstrittenes, von Konflikten betroffenes Gebiet. Für Zohar Eisenburg ist dieser Hinweis gleichzusetzen mit einem Boykott. Wir können es nicht akzeptieren, wenn wir in irgendeiner Form schlechter eingestuft werden, bloß weil wir Juden sind, die im Westjordanland leben. Dieser negative Warnhinweis ist wie ein Boykott. Er bereitet uns eine Menge Schwierigkeiten. Es sind hunderte Touristikanbieter im Westjordanland, für die die Warnhinweise vom Booking.com gegolten hätten. Auch deshalb hat das Thema in der israelischen Regierung bei Tourismusminister Yoel Razvozov hohe Wellen geschlagen. Kein privates Unternehmen kann uns vorschreiben, was zum israelischen Staatsgebiet gehört und was nicht. Diese Entscheidung ist ein Skandal. Wir werden, und Premierminister Lapid ist da ganz auf meiner Seite, in einen diplomatischen Krieg gegen diese Entscheidung ziehen. Denn das Ganze ist weder fair noch gerecht. Die Frage, wie die israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland politisch zu bewerten sind, schlägt auf den Tourismus durch, mit Auswirkungen auf die israelischen und palästinensischen Anbieter. Denn Booking.com hatte ursprünglich vor, generell alle Touristikangebote im Westjordanland mit dem Warnhinweis zu versehen. Nun aber, nach der Androhung eines diplomatischen Krieges, wie es der Tourismusminister nennt, rudert Booking.com zumindest ein wenig zurück. Der Warnhinweis wird abgeschwächt. Touristen werden nun darauf hingewiesen, die Reisewarnungshinweise ihrer jeweiligen Regierung für das Gebiet zu berücksichtigen.
Aus Tel Aviv, Julio Segador. Haben Sie heute schon etwas gegoogelt? Natürlich könnte ich auch fragen, haben Sie eine Suchmaschine im Internet benutzt? Dass Googlen ein Wort ist, zeigt, wie groß die Marktmacht dieser Suchmaschine und des zugehörigen Internetkonzerns ist. In Deutschland liegt der Marktanteil bei über 90%. Ein Startup will das nun ändern und schickt die Suchmaschine Niva ins Rennen. Ab sofort auch auf Deutsch. Nils Dams hat sich Niva genauer angeschaut.
Sie sind nicht das Produkt oder Schluss mit Trackern. Das sind zwei der Sprüche, die im Suchfeld auf der Niva-Homepage stehen. Die Botschaft an die Userinnen und User ist aber klar, wir sind zwar auch eine Suchmaschine, aber wir sind eben nicht Google. Obwohl Niva sogar in derselben Stadt sitzt wie Google, Mountain View in Kalifornien.
Die Unterschiede.
Es gibt keine Werbeanzeigen. Niva verspricht eine, Zitat, unverfälschte Suche. Sie meinen damit, dass in den Suchergebnissen keine Links angezeigt werden, die weiter oben sind, weil irgendein Seitenbetreiber dafür Geld bezahlt hat. Außerdem lassen sich persönliche Accounts in die Suche einbinden. Man kann zum Beispiel den eigenen E-Mail-Account mit Niva verbinden. In den Suchergebnissen werden dann unter dem Reiter persönlich auch passende Mails angezeigt.
Wie finanziert sich die Seite?
Durch Abos. In Deutschland ist Niva noch komplett kostenlos. In den USA gibt es aber schon Premium-Mitgliedschaften. Die kosten umgerechnet ca. 5 Euro im Monat. Einer der Gründer von Niva ist Sridhar Ramaswamy. Er hat 15 Jahre lang bei Google gearbeitet und sagt,
we don't take money from anyone other than customers.
Das Geld kommt ausschließlich von den Kunden. Google kostet zwar kein Geld, dafür wird auf User passgenaue Werbung ausgespielt. Laut Ramaswamy habe Niva auch verhältnismäßig geringe Ausgaben, sagte er im Interview mit dem Sender CNBC.
We don't have an ads division, we don't have ad sales people. It'll surprise you to know that the size of the ads product team and the ads business team, great teams, is like 3 to 4 times the size of the organic search team.
Wir haben keine Teams, die sich um Werbeanzeigen kümmern. Diese Abteilungen sind bei Google 2 bis 4 Mal so groß wie die Teams der normalen Google-Suche.
Kann Niva Google ablösen?
600.000 angemeldete Userinnen und User hat Niva nach eigenen Angaben bisher. Ein Bruchteil im Vergleich zu den Google-Nutzenden. Der Großteil davon hat sich für das kostenlose Modell entschieden. Da ist aber die Anzahl der Suchanfragen begrenzt. Dazu ist Google in vielen Plattformen tief verwurzelt, zum Beispiel im eigenen Handy-Betriebssystem Android oder anders. Es ist aktuell extrem bequem, Google zu nutzen. Ob sich die User gegen Bequemlichkeit und für mehr Privatsphäre entscheiden? Auch Suchmaschinen wie DuckDuckGo haben Ähnliches versprochen, aber die Marktmacht von Google nicht gefährden können.
Ein Beitrag von Nils Dams war das. Schmeckt die günstige Milch vielleicht auch gut? Heute mal kein Biofleisch? Viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben ihren Konsum längst angepasst, reagieren auf Preissteigerungen und unsichere Zukunftsaussichten. Für den Handel sind die Auswirkungen längst da. Heute wurden für den Monat August inflationsbereinigt Umsatzrückgänge vermeldet. Nur an Tankstellen lief es gut. Mischa Erhardt.
Was die Inflation derzeit ausmacht, das lässt sich an den neuesten Einzelhandelsdaten deutlich ablesen. Nominal sind die Umsätze des Einzelhandels im August im Vergleich zum Vorjahr um fast 5,5% gestiegen. Rechnet man allerdings die höheren Preise heraus, so gingen die realen Umsätze um 4,3% zurück. Die Umsätze sind also gestiegen, obwohl weniger Waren verkauft worden sind. Den Rückgang der Nachfrage und Einkäufe der Menschen hierzulande spüren Läden in den Innenstädten, Supermärkte und Onlinehändler mittlerweile deutlich. Stefan Hertel vom Einzelhandelsverband HDE.
Das ist für die Händler natürlich keine schöne Lage, gerade beispielsweise der Bereich Bekleidung oder auch Einrichtungen. Und da sinken die Erlöse auch nominal, da wächst man also auch nicht mehr über die Preise, sondern gar nicht mehr. Und auch der Onlinehandel, der Wachstumstreiber wirklich der vergangenen Jahre, ungewöhnlich schwach. Jetzt trifft es alle gleich, weil die gesamte Konsumstimmung schlecht ist.
Auffällig an den neuen Daten sind die Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel. Dort gingen im August real 1,7% weniger Lebensmittel über die Ladentheken oder die Bänder der Supermarktkassen als im Juli. Durch die hohen Energiekosten oder die Angst vor der nächsten Nebenkostenabrechnung schränken Konsumentinnen ihre Ausgaben offenbar auch bei Dingen des täglichen Bedarfs zunehmend ein.
Beim Lebensmitteleinkauf stellen wir fest, dass die Leute wirklich sehr genau hingucken. Viele Leute wollen dort auch ganz gezielt sparen. Greifen dann eher zur billigeren Ware im Zweifelsfall. Also wir stellen auch fest, dass die in der Regel teurere Bio-Ware beispielsweise dann auf den Prüfstand kommt und nicht mehr so häufig gekauft wird. Da spüren auch die Lebensmittelhändler jetzt ganz klar die Auswirkungen der schlechten Konsumstimmung.
In der Tat liegt die Konsumstimmung auf einem Niveau so tief wie nie zuvor. Die Konsumforscher der GfK in Nürnberg haben festgestellt, dass vor allem die Einkommenserwartung der befragten Verbraucherinnen und Verbraucher auf ein Rekordtief abgestürzt ist. Das führt dazu, dass insbesondere die Anschaffung von langlebigen Gütern herausgezögert oder verschoben wird, wie etwa neue Kühlschränke, Autos oder auch Einrichtungsgegenstände.
Während der Corona-Zeit gab es so diesen Trend dazu, sich zu Hause schön und neu einzurichten. Der ist natürlich jetzt vorbei. Da sind natürlich auch viele Bedarfe in dieser Zeit schon gedeckt worden. Und jetzt kommt der Trend dazu, schlechte Konsumstimmung, unsichere Aussichten. Dann spart man im Zweifel lieber eben und dann muss es der alte Schreibtisch oder die alte Couch noch ein paar Jahre tun.
Eine Ausnahme gibt es in den Daten des Statistischen Bundesamtes aus Wiesbaden. Die realen Umsätze von Tankstellen sind im August im Monats- und Jahresvergleich zwischen 12% und 14% in die Höhe geklettert. Das hänge, so die Statistiker in Wiesbaden, vielleicht mit dem Ende des Tankrabatts zusammen. Möglicherweise hätten Konsumentinnen vor dem Auslaufen der Hilfen noch schnell ihre Vorräte aufgefüllt. Jedenfalls spüren die allgemein sinkende Nachfrage natürlich auch andere Bereiche der Wirtschaft. So ist die Industrieproduktion im Vergleich zum Vormonat um 0,8% zurückgegangen und auch die Anzahl von neuen Bestellungen in der Industrie nimmt ab.
Ein Beitrag von Mischa Erhardt und wir nehmen die Informationen rüber an die Börse in Frankfurt. Claudia Werle, ist dort also ein Umsatzminus im Handel und bei der Industrieproduktion auch Veränderungen. Wie kommt das bei Ihnen an?
Beides kommt ja nicht unerwartet. Auch die Forscher beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung blicken skeptisch in die Zukunft. Sie rechnen mit einem Wirtschaftseinbruch und danach mit einer nur sehr schleppenden, mit einer langwierigen Erholung. Es seien ungewöhnliche Zeiten, so heißt es. Viele Menschen haben zwar einen Job, aber die Kaufkraft lässt nach. Ja, und das sehen wir momentan in allen Bereichen, die Folgen.
Wir bleiben bei Zahlen und Daten, die uns helfen können, die schwierige Lage der Weltwirtschaft einzuordnen. Große Aufmerksamkeit gilt auch hier in Deutschland einer Zahl aus den USA. Es geht um den US-Arbeitsmarkt. Wir gehen gleich wieder an die Börse in Frankfurt, jetzt aber erst einmal Nina Barth aus Washington.
Die Arbeitslosenquote ist in den USA im vergangenen Monat wieder gesunken, nachdem sie im August leicht angestiegen war. Die Quote liegt jetzt bei 3,5%, ein Rückgang um 0,2 Punkte. Das geht aus den Zahlen hervor, die das US-Arbeitsministerium veröffentlicht hat. 3,5%, das ist die gleiche Quote wie im Juli und zugleich das Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie. Die Zahl der neu geschaffenen Jobs hat im September zugenommen. 263.000 neue Stellen sind in den USA neu dazugekommen. Das sind weniger neue Jobs als in den Vormonaten, aber mehr als Analysten erwartet hatten. Es ist der 21. Monat in Folge, in denen die Zahl der Beschäftigungen zugenommen hat. Experten sehen darin weitere Spielräume für die US-Notenbank Fed, den Leitzins im Kampf gegen die Inflation im kommenden Monat weiter zu erhöhen. Die Fed orientiert sich in ihrer Geldpolitik an der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Sie hat den soliden Arbeitsmarkt als Argument gegen eine tiefe Rezession angeführt und versucht, mit starken Zinserhöhungen die Inflation in den Griff zu bekommen. Im August lag die Inflationsrate in den USA bei 8,3%.
Werle in Frankfurt. Gute Arbeitsmarktdaten. Freut das die Anlegerinnen und Anleger?
Sie sind Fluch und Segen zugleich. Zum einen wird damit signalisiert, mit der US-Wirtschaft geht es aufwärts. Auf der anderen Seite ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass die US-Notenbank auf die Bremse treten wird und von starken Zinserhöhungen absieht. Ganz im Gegenteil. Das Problem dabei, steigen die Zinsen, dann wirkt sich ja auch das dämpfend auf die konjunkturelle Entwicklung aus. Denn Kredite aufnehmen, das alles wird teurer. Man kann sagen, das ist alles weit weg, betrifft uns nicht. Aber ganz so einfach ist die Rechnung nicht. Denn steigen die Zinsen in den USA, kommt das dem Dollar zugute. Und das wiederum bedeutet, wir müssen sehr viel Geld beispielsweise für Rohstoffe ausgeben. Der DAX nach diesen Zahlen deutlich im Minus. Er fällt um 1,4% auf jetzt 12.290 Punkte.
Deutlich im Minus auch Adidas. Warum?
Das hängt mit dem amerikanischen Rapper Kanye West zusammen. Der hat viele Jahre mit Adidas zusammengearbeitet und Schuhe und Bekleidung designt. Teilweise wurden damit Umsätze in Milliardenhöhe erzielt. West bekam dafür Tantiemen. Nun wirft er Adidas vor, das Design kopiert zu haben, für eigene Adidas-Modelle verwendet zu haben. Man geht auf Distanz. Die Aktien von Adidas brechen heute um 4,5% ein.
Noch der Blick auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro ist nach Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktzahlen unter Druck geraten, wird mit 97,77 Cent gehandelt. Die Umlaufrendite von 1,93 auf 2,03% gestiegen. Und für die feine Unze Gold muss man 1.701,61 Dollar bezahlen.
Claudia Werle war das an der Börse in Frankfurt. Gleich nach den Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Kultur heute. Ein Thema dann. ein höllisches Ding, das Leben zum Tod des Schauspielers Günter Lamprecht. Besten Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft und ein schönes Wochenende wünscht Benjamin Hammer.